Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wie kommt die Kultur durch die Pandemie? Nicht gut. Das hat sich bereits gezeigt im letzten Jahr, wo es schwierig war, den Künstlerinnen und Künstlern mindestens das Allernötigste zur Verfügung zu stellen. Aber auch Institutionen kommen in Schwierigkeiten, zusammen eben mit den sie tragenden Kommunen. Wie wird die Zukunft aussehen? Was wird überleben? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem das, was noch da ist. Olafur Eliasson in einer Ausstellung im schweizerischen Riehen und das Regiedebüt der Oscar-Favoritin Chloe Zhao im Netz. Songs My Brothers Talk Me. Die öffentlichen Haushalte sind schwer in Mitleidenschaft gezogen durch die Corona-Pandemie und das wird nicht spurlos vorübergehen an der Kultur, die ja in Deutschland vergleichsweise viel Geld von Kommunen und Ländern, auch vom Bund bekommt. Und noch schlechter dürfte es jenen gehen, die nicht öffentlich finanziert sind. Wird im nächsten Jahr noch Geld für die Kultur da sein? Und wenn ja, für welche Kultur? Diese Frage stellt die Online-Diskussionsreihe Die Kunst des Aufbruchs, veranstaltet von der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie begann gestern mit einem ersten Modul. Titel: Die Verbindung ist unterbrochen. Corona, die Systemkrise der Kultur. Stefan Keim hat zugehört, zum Beispiel solchen Problemfeststellungen.
Wir haben noch nicht diese widerstandsfähige, lernfähige, resiliente Kulturlandschaft, die sich auf Wandel tatsächlich einstellt.
Mit dieser Analyse begann Tobias Knoblich, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, die Gesprächsrunde. Wir alle müssen uns damit abfinden, sagte er, dass die Zeit der Postwachstumsgesellschaft begonnen habe. Zu viele im reichen Deutschland denken immer noch in den Kategorien der ständigen Steigerung von Produktivität und Reichtum.
Und auch im Kulturbereich haben wir gelernt, jedes Problem oder sagen wir jede Herausforderung mit neuen Angeboten, mit mehr Zuwendungen, mit noch mehr, also auch an Infrastrukturen zu beantworten, anstatt auch umzubauen, also uns selber zu verändern.
Knoblichs These: Nicht alle Kultureinrichtungen müssen erhalten bleiben. Damit wollte er die Runde provozieren. Doch es kam kein Widerspruch. Zu klar war Knoblichs Verweis auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten in naher Zukunft.
Wir werden nicht permanent Kredite aufnehmen können. Das ist alles endlich. Also irgendwann werden Bund und Land auch nicht mehr in dem Maße helfen. Das heißt, wir müssen selber harte Entscheidungen treffen.
Wichtig ist, ergänzte Amelie Deuffelhardt, Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg, dass keine Innovationen abgewürgt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der Kulturpolitik wird darin bestehen, klar zu definieren, welche Kultur eine Stadt oder ein Land will und die entsprechenden Akteurinnen und Akteure zu fördern. Das bedeutet schmerzhafte Einschnitte bei vielen etablierten Institutionen, was Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, so beschrieb.
Das wird natürlich von denjenigen, die momentan in der jetzigen Verteilungssituation besser dastehen, als ein Angriff auf die Ressourcenverfügungsgewalt, die sie selber haben, wahrgenommen, von denjenigen, die sagen, ich brauche aber einen Teil der Möglichkeiten, um mich selber zum Ausdruck zu bringen.
Seine Idee: Theater und Museen müssen sich öffnen, für Off-Bühnen und freie KünstlerInnen Kristallisationspunkte in den Städten sein, Partnerschaften pflegen und ausbauen. In der aktuellen Situation beobachtet Broster eine verhängnisvolle Tendenz.
Da kommen jetzt junge Leute rein, die sind eigentlich voller positiver Aufladung, sozusagen angekommen in den Kulturbetrieben, jetzt was verändern zu wollen. Und die Frage ist ja, warum schaffen wir es, denen so schnell diese positive Veränderungs- und Gestaltungsenergie wegzunehmen und sie zu frustrieren und ihnen zu zeigen, so geht's nicht.
Als Tempel der weißen bürgerlichen Mittelklasse haben die Theater und Museen ausgedient. Diese Formulierung stammt von Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Er will ein Klima der Transformationsbereitschaft schaffen. Doch Veränderungen stoßen auf Widerstände, wie Marion Ackermann, Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, erläuterte.
Viele, mit denen ich arbeite, haben es immer noch nicht verstanden, sondern es geht immer darum, dann wieder zurückzukehren zu dem alten Modell. Es ist wahnsinnig schwer. Bei den großen Institutionen auch diese Schwerfälligkeit, der Veränderung.
Die Pandemie hat einiges bewegt und Debatten beschleunigt. Viele Theater und Museen haben sich aus der Steinzeit der Digitalisierung an die Gegenwart angenähert. Carsten Broster erwartet, dass die freiberuflichen KünstlerInnen mit der Zeit nach Corona sogar besser klarkommen könnten als die großen Institutionen, denn sie seien Flexibilität gewohnt, während eine Etatkürzung von 6% viele Stadttheater an den Rand der Arbeitsmöglichkeit bringt. Die gedanklich homogene, hochbildungsbürgerliche Runde war sich einig. Jetzt geht es darum, die kulturellen Inhalte neu zu definieren, mehr Diversität zuzulassen, neue Geschichten zu erzählen. Die Kulturpolitik soll die Rahmenbedingungen formulieren. Das ist viel verlangt. Es erfordert eine hohe Qualifikation und viel Engagement von allen Beteiligten. So kann man Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung nur zustimmen, wenn er sagt, uns stehen harte Zeiten bevor.
Beschleunigter Wandel durch die Pandemie und Probleme für viele Kulturinstitutionen, von denen voraussichtlich nicht alle wieder öffnen werden. In der Schweiz sind Museen geöffnet und von Montag an auch die Theater wieder, trotz hoher Inzidenz. Man vertraut dort auf die Umsicht des Einzelnen. Hoffentlich zu Recht. Jedenfalls ist auch eine Sonderausstellung mit Arbeiten von Olafur Eliasson in der Fondation Bayerler in Rien bei Basel zu sehen. Eliasson ist ein Weltstar, der in gleich doppelter Hinsicht strahlt. Einerseits arbeitet er häufig mit Licht. Im Herbst 2003 zum Beispiel ließ er in der Londoner Tate Modern die Sonne aufgehen. Eine überwältigende, gleißende Installation. Andererseits sorgt er sich um die Zukunft des Planeten, stellt schmelzende Eisberge auf und verteilt in Afrika Little Suns, LED-Leuchten, die tagsüber laden und abends denjenigen künstliches Licht verschaffen, die sonst im Dunkeln sitzen. In Basel baut er das Haus von Renzo Piano grundlegend um. Christian Gampert weiß, wie es in der Fondation Bayerler derzeit aussieht.
Normalerweise stehen in den schönsten Sälen an der Breitseite der Fondation Bayerler die schmalen, hohen, existenzialistischen Skulpturen von Alberto Giacometti. Im schimmernden Nachmittagslicht kann man neben ihnen stehen und hinausblicken auf den Seerosenteich vor der Glasfront. Zwanglos verbinden sich also die impressionistischen Seerosenbilder von Claude Monet, die dort ebenfalls gezeigt werden, mit der ausgezehrten Figuration der Nachkriegsmoderne und mit dem Landschaftspark draußen. Diese grandiose Inszenierung hat man nun zeitweilig für eine große Installation aufgegeben, mit der Olafur Eliasson das Museum sanft nach außen öffnet. Die Fensterfront ist entfernt, die Räume sind leer und vom Park aus führen schmale Stege über den Seerosenteich, der alle naheliegenden Säle ein Drittel des Museums geflutet hat. Zu diesem sowieso schon surrealen Eindruck kommt noch hinzu, dass das Wasser dieses ausgedehnten Teiches eine giftgrüne, fluoreszierende Farbe hat, in der alle möglichen Seerosenarten gedeihen oder auch wuchern. Was ist das? Lethe, der hier popbunt gefärbte Fluss des Vergessens? Der Acheron, über den man ins Jenseits geht? Besucher stehen auf den Stegen und sehen von weitem aus wie Attrappen, Puppen, Platzhalter oder Schauspieler. Soll man sich eine brennende Kerze nehmen und durch die Fluten waten wie Andrei, die Hauptfigur in Andrei Tarkowskis Film Nostalgia, der so durch die Therme von Bagno Vignoni ging, um die Welt zu retten? Sind wir in einem Theaterstück? Natürlich bietet diese Arbeit auch viele Parallelen zu anderen Projekten von Olafur Eliasson, der immer eine Beziehung zur bedrohten Natur und zur Landschaft sucht. Im Grunde ist sein ganzes Werk ein Weather Project, wie er die aufgehende künstliche Sonne in der Turbinenhalle der Tate Modern damals genannt hat. In der Fondation Bayerler sucht er auch Kontakt zu anderen Lebewesen.
Angefangen bei Insekten, Vögeln, Fröschen, Enten, Gänsen, was auch immer hier lebt.
Die werden, sagt Sam Keller, der Direktor der Fondation, sich hier einmischen und einnisten, da das Werk zum Park hin offen ist.
Es ist kalt, es ist warm, es ändert sich mit dem Wetter, es windet. Es hat hier schon geschneit, gestern hat es geregnet.
Während Sam Keller spricht, beginnt neben dem Museum das Mittagsgeläut. Die giftgrün gefärbte Künstlichkeit von Eliassons Installation wird konterkariert von ländlichem Stundenschlag. Man hört die Vögel, die Straßenbahn, nebenan muhen Kühe. Es ist kalt in Basel an diesem Morgen. Ständig ändert sich das Licht je nach Wolkenlage. Abends und nachts werden die fluoreszierenden Wasser von Ultraviolettstrahlern angeleuchtet und schimmern überwirklich. Die sonst weißen Wände werden ultramarinblau und suggerieren eine im Nirgendwo verschwimmende Weite. Im Internet kann man das auch im Livestream anschauen. Das begehbare Kunstwerk wird ständig anders aussehen. Unter normalen Umständen würde im Sommer hier ein großes hippieskes Happening stattfinden. Unter Corona-Bedingungen muss sich das Publikum etwas sittsamer verhalten. Man vertraue auf die Einsicht des Einzelnen, sagt Sam Keller. Es sei jedenfalls kein Bademeister angestellt, der Badende zur Ordnung rufe. Aber man dürfe durchaus mal den Fuß in die Fluten halten. Es wird also kontemplative und kommunikative Momente geben in Basel. Wenn man das Werk nachts betrachtet, hat es weniger mit Eliassons anderen Wasserarbeiten zu tun, wie dem artifiziellen Wasserfall an der New Yorker Brooklyn Bridge. Es ähnelt mehr den in ein vages Jenseits verweisenden Lichtskulpturen des James Turrell. Ein surrealer, glitzernder Wasserlauf inmitten von Weinbergen und Kuhweiden.
Bukolik und Poetik in Riehen. Olafur Eliasson in der Fondation Bayerler. Eigentlich sollte Nomadland schon längst in den Kinos sein, ein Film über eine Aussteigerin, die als moderne Nomadin durch das ländliche Nevada fährt. Der Film von Regisseurin Chloe Zhao hat den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig gewonnen und er gilt als Favorit für den Oscar. Die Kinos aber sind geschlossen. Dafür ist das Regiedebüt von Chloe Zhao aktuell im Streaming zu sehen. Songs My Brothers Taught Me heißt der Film, der vor 5 Jahren schon auf dem Sundance Festival lief und nie bei uns ins Kino kam. Ich habe vor der Sendung mit unserer Kritikerin Katja Nikodemus gesprochen und sie gefragt, ob denn Songs My Brothers Taught Me geeignet ist, uns einen Eindruck von der offenbar großen Kunst Chloe Zhaos zu vermitteln.
Absolut, weil dieses Regiedebüt sehr schön zeigt, worum es dieser Regisseurin in ihrem Kino geht, eben schon in ihrem ersten Film. Chloe Zhao wurde ja in Peking geboren, sie lebt in den USA und sie dreht sozusagen Filme, kann man sagen, ja, über amerikanische Mythen nach dem Ende der Mythen. Und auch in diesem ersten Film, da wirft sie einen sehr besonderen Blick auf Amerika, so eine klassische Westernlandschaft mit Steppe und Canyons. Und Chloe Zhao befragt, genau wie auch in ihrem Oscar-nominierten Film und auch wie in ihrem zweiten Film The Rider, sie befragt sozusagen das Freiheitsversprechen dieser Landschaft, dieser Schauplätze, der Natur, also mit Bildern, die eigentlich erhebend sind, aber nie pittoresk.
Man muss sagen, sie hat sich nicht irgendeinen Ort in den USA ausgesucht für diesen Film, sondern es geht um ein Reservat indigener Bevölkerungsgruppen und da ist die Lage alles andere als bequem.
Ja, dieses Reservat, das ist eine Siedlung, ja, deren Bewohner gehören zum Stamm der Lakota und diese Häuser sind einfach, eher ärmlich, die Siedlung ist umgeben von Bergen und Canyons. Es geht auch um Alkoholismus, auch um Obdachlosigkeit. Und im Zentrum, da steht ein Geschwisterpaar, der ungefähr, sagen wir mal, 17-jährige Johnny und seine kleine Schwester Jashon. Die beiden sind 2 von insgesamt 25 Kindern eines Vaters, der mit 9 Frauen zusammen war. Dieser Vater ist ja kurz vor Filmbeginn bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Mutter der beiden ist ledig.
Also wirklich, muss man sagen, wo sich auch schon zeigt, es gibt hier Laiendarsteller, die spielen. Also das sind tatsächliche Personen.
Es sind tatsächliche Personen, die haben, tragen auch teilweise ihre richtigen Namen. Und diese beiden Geschwister, das Wort authentisch ist sehr abgedroschen, sind aber wirklich wahnsinnig authentisch, denn sie leben eben in diesen instabilen Verhältnissen und man merkt, sie haben Bezug dazu. Und Johnny, der Junge, ja, der boxt, der reitet, der geht jagen, der dealt ein bisschen mit Alkohol und morgens legt er auch mal seinen schweren Kopf auf den Schreibtisch in der Schule. Und er hat eine Freundin, die hat einen Collegeplatz in Los Angeles. Und ja, er will mit ihr dorthin gehen. Also er ist innerlich fast schon auf dem Absprung. Und seine kleine Schwester, die trägt übrigens ja, wie Sie schon angedeutet haben, im Film den gleichen Namen wie in der Realität, die hat einen anderen Zugang zu ihrer Umgebung. Die ist stiller, introvertierter und im Gegensatz zu ihrem Bruder scheint sie sich auch eher zu verwurzeln.
Wie verhält sich denn jetzt die Realität zum Film oder der Film zur Realität? Und welche Funktion nimmt Chloe Zhao, die Regisseurin, dabei ein?
Also der Film hat auf jeden Fall dokumentarische Züge, auch in seinem Stil. Man merkt eben, wie gesagt, dass die Kinder diese Umgebung kennen. Es geht auch ein bisschen um die Sprache der Lakota. Und ja, und Chloe Zhao gelingt es diesem auch tristen Ort, eben es geht ja auch um ganz reale Verhältnisse, Armut, auch um Delinquenz, der Bruder der beiden sitzt im Gefängnis. Es gelingt ihr, diesem Ort und diesen Figuren auch eine große Schönheit zu verleihen durch ein sehr durchlässiges, zartes Licht. Also der Film hat wirklich eine ganz entschiedene, sehr schöne Lichtsetzung, behutsam geradezu. Und durch dieses Licht entsteht in den Bildern sowas wie eine ästhetische Möglichkeitsform gegen auch die triste Realität. Also in diesen Bildern ist dieses Reservates, dieser Häuser, dieser Landschaften ist immer die Möglichkeit von was anderem angelegt, von Zukunft, von Bewegung, von Entwicklung. Auch in den Landschaftsbildern, die haben was zart Utopisches, ein Canyon im zarten Abendlicht, ein über der Steppe heraufziehendes Gewitter, aber die haben immer einen Bezug zur Verletzlichkeit ihrer suchenden Figuren.
Also ein schöner Film, könnte man jetzt erstmal sagen, aber er bleibt nicht an der Oberfläche haften. Interessiert sich sehr für gesellschaftliche Verhältnisse, hat auch politische Relevanz?
Ich finde, er ist indirekt politisch. Und das ist ja eigentlich das Klügste, was ein Film machen kann, eben durch seine Ästhetik, weil er eben diese Westernlandschaft immer ins Verhältnis zu seinen Figuren setzt. Die Frage ist ja auch, welches Versprechen dieses Land oder diese Landschaft für diese Kinder oder Halbwüchsigen in dem Reservat bereithält. Ich meine, was kann aus Johnny werden, wenn er mit seiner Freundin nach Los Angeles geht, ohne Schulabschluss? Wird er putzen? Wird er Hilfsarbeiter sein? Und das ist ein sehr schönes Bild. Auch im Film kauft sich dieser Halbwüchsige einen Pickup, eine alte Karre, so für $800. Und der Autohändler erzählt ihm, dass Johnnys Vater diesen Wagen beim Pferdewetten verloren habe. Und das ist doch ein schlagendes Bild, dass auf der Ladefläche dieses Autos die ganze Vergangenheit mitfährt, dass eben auch desolate Leben im Reservat und dass der Film sozusagen auf sehr zarte Weise formuliert, dass man als halbwüchsiger Native American eben nicht so unbeschwert, buchstäblich unbeschwert in die Zukunft brausen kann.
Katja Nikodemus über den Film Songs My Brothers Taught Me von Chloe Zhao, zu sehen auf der Netzplattform Mubi. Vom Netz zurück in die Realität, die ja auch so traurige Orte kennt wie die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Nach dem Brand von 2019 werden die Arbeiten für den Wiederaufbau dort noch Jahre dauern. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Orgel nämlich, eine der größten Frankreichs, hatte den Brand fast unbeschädigt überstanden und konnte im letzten halben Jahr fast komplett abgebaut und eingelagert werden. Nun schweigt die Orgel erstmal und bevor ihr Pneuma wieder durch das Mittelschiff weht, muss der Bleistaub vom Brand aus jeder der einzelnen 8000 Pfeifen entfernt werden. Sabine Wachs über ein Instrument im Wartezustand.
Es war eine Mammutaufgabe. Mit Spanngurten gesichert und auf einer Holzpalette befestigt, hängt der Spieltisch der großen Orgel von Notre-Dame in der Luft. Langsam wird er an der Seite des meterhohen Gerüstes abgelassen, das vor der Orgel aufgebaut wurde. Arbeiter in weißen Schutzanzügen nehmen den Spieltisch unten in Empfang und machen ihn für den Abtransport fertig. Fernsehbilder zeigen diese Szene vom August 2020. Beim Abbau der großen Cavalier-Coll-Orgel von Notre-Dame durften nur wenige Journalisten dabei sein. Noch immer ist die Kathedrale mit giftigem Bleistaub verseucht, der wurde beim Brand freigesetzt. Und noch immer ist die Gefahr groß, dass Schutt von den Gewölben nach unten fällt. Monseigneur Patrick Chauvet, verantwortlicher Priester von Notre-Dame, hat die Baustelle in seiner Kathedrale bestens im Blick. Fast täglich kommt er dorthin. Der Abbau der Orgel war eine minutiöse Arbeit. Jede der mehr als 8000 Pfeifen musste einzeln abgebaut werden. Die Pfeifen mussten dann von der Orgel aus nach unten gebracht werden und dann vorsichtig in spezielle Container gelegt werden, damit sie in einer Werkstatt gesäubert werden können. Etwa alle zwei Wochen kam auch Orgeltechniker Christian Lütz vom Elsass aus nach Paris gereist. Er hat sich versichert, dass der Abbau der größten Orgel Frankreichs ohne Probleme läuft. Einige der ganz großen Pfeifen mussten an Ort und Stelle bleiben, zum Beispiel die großen Pfeifen, die man vom Kirchenschiff aus sieht. Und dann auch die größten Pfeifen, sie sind aus Holz und viel zu groß, um sie abzubauen und dann zu lagern. Das heißt, dass die Orgel nur zu 95% abgebaut wurde. Nun warten die Einzelteile der Cavalier-Coll-Orgel auf ihre Reinigung. Der Bleistaub sitzt in jeder der mehr als 8000 Pfeifen, in jedem der mehr als 115 Registern. Vor allem die Reinigung der Pfeifen erfordert viel Fingerspitzengefühl. Das Instrument ist hochsensibel, sagt Olivier Latry, einer von drei Titularorganisten von Notre-Dame. Wenn es die Orgelbauer machen könnten, die die Orgel 2014 schon restauriert haben, dann wäre das gut. Sie kennen das Instrument in- und auswendig und das ist sehr wichtig. Stellen Sie sich mal vor, ein Orgelbauer, der die Orgel nicht kennt, soll nun die Einzelteile säubern? Das wäre eine Katastrophe. Latrie kennt und spielt die große Orgel seit mehr als 30 Jahren. Jede Pfeife habe ihre eigene Stimmung. Jede einzelne müsse wie ein rohes Ei behandelt werden. Das weiß auch Orgelspezialist Christian Lütz. Noch wird nach einer Firma gesucht, die diese sensible Arbeit leisten kann. Lütz ist optimistisch, dass die bald gefunden ist. Die Reinigung allein wird fast 2 Jahre dauern und dann müssen wir die Orgel wieder einbauen. Wir hoffen, dass wir damit im Herbst 2022 beginnen können. Denn 2024, zum 5. Jahrestag des Brandes, soll sie wieder so klingen. Die Seele von Notre-Dame, sagt Monseigneur Patrick Chauvet. Auf jeden Fall ist sie die musikalische Seele der Kathedrale. Notre-Dame ohne Orgel, das geht nicht. Notre-Dame, das ist die Orgel, der Chor, die Liturgie. Und dieses Zusammenspiel verkörpert die Seele der Kathedrale. Auch wenn Notre-Dame bis 2024 nicht wieder völlig aufgebaut sein wird, so soll doch ein Teil der Kathedrale zugänglich sein, für die Gemeinde und auch für Besucher. Auch Organist Olivier Latrie hofft auf diesen Tag. Nur wenige Monate vor dem Brand hat er noch eine CD auf der Cavalier-Coll-Orgel aufgenommen. Auf dieser besonderen Orgel, sagt er, sie fehlt ihm. Ich will lieber gar nicht an sie denken. Ich habe festgestellt, dass ich versuche, die Orgel irgendwie aus meinen Gedanken zu verbannen. Ich höre auch die Aufnahmen, die ich auf ihr gemacht habe, nicht an.
Ich warte.
Die Orgel der Kathedrale Notre-Dame vor dem Brand. So harmonisch geht's hier auch weiter in den Kulturnachrichten mit Henning Hubert.
Roberto Benigni ist eines der bekanntesten Gesichter des italienischen Films, auch im Ausland. Bald zeichnen die Filmfestspiele von Venedig den Schauspieler und Regisseur mit einem goldenen Löwen aus, für sein Lebenswerk. Überreicht wird die Trophäe laut Ankündigung bei den Festspielen im November. Speziell gelobt wird seine leidenschaftliche Fröhlichkeit. Weltberühmt und dreifacher Oscar-Preisträger wurde Benigni durch seinen Film »Das Leben ist schön« aus dem Jahr 1997. In dem Film mit der Geschichte aus einem Konzentrationslager spielt er als Vater auch eine Hauptrolle. Knapp 1,5 Jahre nach dem spektakulären Einbruch in Dresden ins historische grüne Gewölbe kann die geplünderte Vitrine im Juwelenzimmer wieder besichtigt werden. Sie ist repariert und auch so präsentiert und präpariert, dass nichts mehr passieren kann, heißt es aus dem Residenzschloss. Die Lücken in den geklauten Schmuck- und Kunstgegenständen seien bewusst erkennbar geblieben. Das Verbrechen des Juwelenraubes ist bisher nicht aufgeklärt. In Berlin wurden aber im Zusammenhang damit 4 Tatverdächtige festgenommen. Die Entscheidung über eine Rückgabe des Ölgemäldes »Die Füchse« von Franz Marc durch die Stadt Düsseldorf an die Erben des ursprünglichen Besitzers rückt näher. Heute hat der Kulturausschuss die entsprechende Empfehlung der Verwaltung an den Rat der Stadt weitergeleitet. Eine Raubkunstkommission hatte die Rückgabe an die Erben des aus Deutschland geflohenen jüdischen Unternehmers Kurt Gravi empfohlen. Der hatte das Gemälde in New York im Jahr 1940 auf dem freien Markt verkaufen lassen. Inzwischen wünschen sich viele Theater mehr Austausch und Wissenstransfer im Bereich der Digitalisierung. Der Vernetzungsbedarf ist groß. Das weiß André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg. Er präsentierte ein neues Theaternetzwerk digital affiner Bühnen. Ziele? Sowohl die Erkenntnisse weitergeben, die sie laufend sammeln, als auch an den Erfahrungen anderer teilhaben. Es machen vorerst 15 Häuser mit, von Chur bis Dortmund, von Mannheim bis zum Wiener Volkstheater. Die gemeinsame Überzeugung, dass auch innerhalb von Kunst und Kultur eine erfolgreiche Digitalisierung über Sein oder Nichtsein entscheide. Trotz aller Begeisterung liest man im Gründungsdokument aber auch den Satz, die digitalen Möglichkeiten ersetzen das Live-Erlebnis einer Theateraufführung nie ganz.
Henning Hubert mit den Kulturnachrichten. Kann man einen Deckel kippen? Juristisch schon, jedenfalls wenn es sich um einen Mietendeckel handelt. Gleich ein Thema in den Informationen am Abend. Außerdem das Kippeln der K-Frage in der Union und eine kippende Konjunktur. Jetzt aber geht's erstmal schnurgerade auf die Nachrichten zu. einen schönen Abend wünscht Jörg Biesler.